Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
So ist es. Herzlich willkommen. Und um mit Hot Chip zu fragen, how do you do? Die Liste der Lieferengpässe für Arzneimittel und Medizinprodukte, die listet aktuell 510 Lieferengpässe. Wenn also Sie oder Ihre Angehörigen angewiesen sind auf bestimmte Antidepressiva, auf Medikamente zum Absenken des Blutdrucks, gegen Asthma, gegen Krebs, wenn Ihre Kinder vielleicht Antibiotika brauchen oder Fiebersäfte, dann haben Sie es mit Sicherheit schon erlebt, dass die Apotheker oder Apothekerinnen Ihnen sagen, haben wir nicht da. Und dass Sie dann anfangen müssen zu überlegen, über welche Umwege Sie vielleicht doch das Gesuchte oder doch zumindest so was Ähnliches wie das Gesuchte bestellen können. SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat im September an unser aller Gemeinschaftssinn appelliert. Hier im Zitat geht es um Medikamente für Kinder.
Wenn wir uns hier zusammennehmen, dann wird uns das Gleiche gelingen, was uns auch in der Gaskrise im letzten Winter gelungen ist. Knappheit war angesagt, die Menschen haben sich vernünftig verhalten und wir sind gut durchgekommen. Das, was uns in der Gaskrise gelungen ist, das können wir auch bei den Kinderarzneimitteln leisten.
Das hier sei das Allerwichtigste.
Das Gebot der Stunde der Vernunft ist, bitte keine Hamsterkäufe. Eltern, die Fiebersäfte und Antibiotika benötigen, müssen sie auch zuverlässig bekommen können. Und das kann nur stattfinden, wenn nicht gehortet wird.
Das ist natürlich auf jeden Fall richtig. Auf jeden Fall werden aber nach so einer Aufforderung alle Menschen, die sehr konkret auf bestimmte Medikamente angewiesen sind, gucken, ob sie sich nicht schon mal mindestens die nächste Verordnung dafür besorgen. Der Gesundheitsminister meint, zumindest die Produktion von Wirkstoffen, von Medikamenten, die sei jetzt besser aufgestellt als im vergangenen Herbst und Winter.
Wir gehen davon aus, dass die Produktion zum Beispiel bei Schmerzmitteln, bei Fiebersäften, auch bei Antibiotika im Vergleich zum Herbst, Winter 2022/23 deutlich gesteigert werden konnte, um bis zu 100%.
Merken Sie was von dieser Verbesserung als Patient oder als Ärztin, als Apotheker oder vielleicht als Elternteil? Oder würden Sie sagen, na wenn überhaupt, dann ist das eine Verbesserung auf niedrigem Niveau. Wo erleben Sie Engpässe? Das ist das Thema dieser Sendung. Und wie gehen Sie damit um? Haben wir nicht da? Wie schlimm ist der Medikamentenmangel? So haben wir diese Sendung genannt. Und die lebt von Ihren Erfahrungen und Ihren Ideen dazu. Unter 0331 70 99 111. Und musikalisch rein ins Thema hilft uns Snoop Dogg, My Medicine. Wir sprechen über die Versorgung mit Medikamenten in Deutschland und ich habe schon vor der Sendung dazu eine Mail bekommen von Paul und der schreibt, meine Tochter benötigt regelmäßig Medikamente zur Behandlung ihrer Epilepsie. Eins davon muss mittlerweile als Notfallmedikation direkt beim Hersteller bestellt werden. Wann und ob es in Zukunft wieder regulär verfügbar ist, kann uns niemand sagen. Diese Zustände machen uns sprachlos. Trotzdem sind wir dankbar für das große Wissen und die Behandlungsmöglichkeiten hier in Berlin. Wir müssen dieses hohe Gut besser schützen. Wie ließe sich denn das hohe Gut der Versorgung mit lebensnotwendigen Medikamenten, wie ließe sich das verbessern oder schützen? Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und Ihre Erfahrungen dazu unter 0331 70 99 111. Gestern Abend war ich mit einer Freundin essen, die ist Apothekerin in Berlin-Lichterfelde und für die scheint das Beruf und Berufung zu sein. Also sie hat mir schon mehrfach gesagt, ich kann hier Leuten ganz direkt helfen, ganz unmittelbar mit Medikamenten, die ihre Beschwerden lindern. Gerade klappt das aber wieder mal nicht so richtig, es fehlen viele Wirkstoffe am Markt. So geht das auch, vermute ich, Christian Richter, der ist seit 25 Jahren Apotheker in Bad Wilsnack in der Prignitz und mit seinen 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt er ein großes und dünn besiedeltes Gebiet. Schönen guten Morgen, Herr Richter.
Guten Morgen.
Wir haben es jetzt 11:05. Sie haben seit 8 Uhr auf. Konnten Sie heute alle Kundinnen, alle Kunden mit den gewünschten Dingen versorgen oder mussten Sie schon mal jemanden wegschicken heute?
Leider geht das nicht zurzeit. Wir haben schon viele Leute wegschicken müssen, beziehungsweise wieder versucht, irgendwelche Lösungen zu finden, damit sie eben nicht unverrichteter Dinge aus der Apotheke raus müssen.
Was aber fehlt denn? Alter.
Na, so wie das Ihre Freundin Ihnen schon gestern Abend anscheinend auch erzählt hat. Also aus allen also Anwendungsbereichen, ne? Diabetes, Antibiotika fehlen, Schmerzmittel, Blutdruck, Augenarzneimittel, gerade für die kleinen Kinder mit entzündeten Augen fehlen uns die Kombinationsarzneimittel. Psychopharmaka, ganz schlimm, ganz dramatisch. Also wirklich, das geht quer durchs Sortiment.
Was machen Sie, wenn was fehlt? Sie haben gerade schon gesagt, wir suchen dann nach Lösungen.
Ja, da haben wir so verschiedenste Strategien. Ne? Also erstmal ist es natürlich ganz wichtig, mit den verordnenden Ärztinnen und Ärzten ganz eng verbunden zu arbeiten. Die sind natürlich auch ein bisschen genervt. Das Vertrauensverhältnis zwischen den Arztpraxen und den Apotheken leidet gerade mächtig. Weil wir denen natürlich, wenn wir dann mit ihnen telefonieren, nicht einfach sagen, gibt's nicht, sondern wir müssen natürlich auch versuchen, ihnen fachlich fundierte Austauschmöglichkeiten vorzuschlagen, die es eben noch gibt. Das ist eine Strategie, dann versuchen wir natürlich zum Beispiel Arzneimittel aus Großpackungen rauszunehmen, Kleinpackungen zusammenzustückeln. Manchmal gibt es Arzneimittel, da sind gleich mehrere Wirkstoffe zusammen drin, die gibt es zusammen nicht, aber einzeln gibt es sie noch. Dann müssen wir die einzeln zusammenstellen. Das bedeutet für die Patienten mehr Tabletten am Tag, unter Umständen auch mehr Kosten, weil die Krankenkassen da sich wirklich nicht besonders partnerschaftlich uns gegenüber zeigen. Und dann gibt es natürlich noch, wenn man da richtig einsteigt, unglaublich viele Dinge zu beachten, die uns dann irgendwann vielleicht in 12, 18 Monaten um die Ohren fliegen, weil die Krankenkassen dann anfangen, diese Rezepte, die wir da abrechnen, dann in Frage zu stellen mit unserer Abrechnung. Also jedes Rezept bedarf dann eines großen Dokumentationsaufwandes. Das ist für alle Beteiligten gerade wirklich sehr, sehr unerfreulich.
Es klingt ganz schön zeitraubend unter Umständen, wenn Sie diese Workarounds suchen und finden. Dann müssen ja auch Kundinnen und Kunden warten oder vielleicht auch damit umgehen, dass ein Medikament, nicht das Gesuchte, aber das, was dem nahe kommt, seine Wirkung vielleicht rascher oder langsamer entfaltet, wie auch immer. Wie gehen die Menschen auf der anderen Seite des Tresens bei Ihnen damit um?
Da gibt es die ganze Bandbreite. Also es gibt natürlich emotionale Zusammenbrüche, wenn das Psychopharmakon nicht da ist oder wenn eben das Kleinstkind nicht versorgt werden kann, dann verstehe ich die Reaktion der Eltern und Angehörigen, die dann teilweise schimpfen und auch laut werden und ihr Unverständnis ausdrücken. Es gibt auf der anderen Seite auch Leute, die sagen, Mensch, ihr tut uns leid und wir versuchen das irgendwie auszuhalten. Aber so wie Sie selber sagen, es ist unglaublich zeitaufwendig. Also ich mag da jetzt keinen Faktor festlegen, ne? Aber wir verbrauchen viel zu viel Zeit, um sozusagen das inhaltlich auch rüberzubringen, das Verständnis zu wecken und immer wieder zu vertrösten. Das zerrt an den Nerven aller Beteiligten, also auch meiner Mitarbeiterin. Die tun mir wirklich leid, weil die sind emotional auch wirklich am Ende.
Es fehlen ja manchmal auch so ganz banale Dinge wie Schnupfenspray oder ich wollte neulich ein pflanzliches, so Augentropfen, also kein Antibiotikum, pflanzliches Präparat kaufen, gab es auch gerade nicht. Dann fehlen aber eben auch sehr, sehr wichtige Medikamente gegen Krebs, gegen Epilepsie. Wissen Sie von Fällen, in denen dieser Mangel schon gesundheitliche Folgen hatte für die Patientinnen, für die Patienten?
Also auf jeden Fall, Also eine Umstellung auf ein anderes Arzneimittel bedeutet ja in allermeisten Fällen auch eine Verschiebung der Wirkung, der Wirkstärke, des einsetzenden Wirkungszeitpunktes. Und das hat natürlich auch das Leben und die Zusammenwirkung mit anderen Arzneimitteln, der Patient nimmt einen riesen Einfluss. Und das ist Alltag, dass die Leute uns schildern und sagen, ja, ich nehme jetzt das, was sie uns empfohlen haben, was der Arzt auch abgesegnet hat. Aber es funktioniert längst nicht so gut wie vorher.
Jetzt lassen sich Produktionsstätten für Wirkstoffe oder für konkrete Medikamente nicht mal so eben aus Indien zurückholen nach Deutschland. Haben Sie Verständnis dafür, dass die Misere andauert oder jetzt auch im Herbst und Winter sich wieder abzeichnet?
Ja, ich muss dem Herrn Lauterbach schon auch widersprechen, dass er sagt, das könnte dieses Jahr alles entspannter sein. Also ich habe eher den gegenteiligen Eindruck. Das mag sich vielleicht auf einen einzelnen Fiebersaft auswirken, dass das dieses Jahr ein bisschen besser ist. Aber grundsätzlich verschlechtert sich die Lage weiter gegenüber dem Vorjahr. Ich sag mal so, dass wir in diese Misere reingerutscht sind, ist eigentlich seit vielen Jahren offensichtlich. Also da sind wir offenen Auges reingelaufen. Und wir hätten ja viel früher reagieren müssen. Jetzt ist das Kind in den Brunnen gefahren. Jetzt müssen wir die Sache ja irgendwie wuppen. Ja? Und da hilft es jetzt auch nicht, weh zu klagen und irgendwie aufeinander einzuhauen. Wir müssen jetzt irgendwie Strategien finden, wie wir das überbrücken können. Und da müssen irgendwie alle in einem Boot sitzen. Und da geht ein ganz klarer Auftrag an die Krankenkassen, die einfach partnerschaftlich jetzt mit den Versorgern, also den Apotheken und auch grundsätzlich Hilfsmittelversorgern zusammenarbeiten müssen und nicht sozusagen hinterrücks noch die Keule schwingen und sagen, wir erstatten euch den Aufwand nicht.
Das heißt, da sehen Sie im Moment, um die Sache kurzfristig zu wuppen, wie Sie sagen, die Hauptverantwortung bei den Krankenkassen, die Ihnen den Rücken stärken müssten, statt mit Ihnen über Dokumentationen und Centbeträge zu streiten.
Also auf jeden Fall in Richtung der Krankenkassen und sicherlich dann auch an die politisch Verantwortlichen, da auch den ausreichenden Druck zu erzeugen und zu sagen, passt auf, wir müssen jetzt irgendwie diese nächste Zeit, das wird ja auch nicht nur der nächste Winter sein, das wird auch noch der darauffolgende sein, weil so schnell funktioniert das nicht mit der Rückverlagerung der Produktion. Aber wir müssen einfach wirklich alle gemeinsam in einem Boot sitzen. Ich kriege da auch ganz positive Signale von unserer Bundestagsabgeordneten, die sagt, ja, da setzen wir uns an den Tisch. Aber das muss schnell passieren. Da ist kein zeitlicher Aufschub mehr möglich.
Das sagt Christian Richter. Er ist Apotheker in Bad Vilsnack in der Prignitz. Und wie sein Arbeitsalltag und der seiner Kolleginnen geprägt ist durch das Fehlen von Medikamenten, von Wirkstoffen, das hat er uns hier auf Radio 1 erzählt. Besten Dank dafür.
Sehr gerne. Tschüss.
Wir sprechen über die Versorgung mit Medikamenten in Deutschland in diesem Herbst und in dem, ja, sagen wir es ruhig, herannahenden Winter. Und dazu angerufen bei uns unter 0331 70 99 111 hat Sven.
Wir waren im Urlaub am Gardasee in Italien und wir mussten wegen einer anderen Geschichte, also dort zur Apotheke. Und meine Frau sah im Hintergrund die Fiebersäfte stehen und fragte, und nein, also da gab es im letzten Jahr keine Krise und da gibt es auch aktuell keine Krise. Was hat sie gemacht? Natürlich gleich Fiebersaft mitgenommen. Aktuelle Verbesserung in den Apotheken direkt in Berlin sehe ich keine. Aber je weiter man ins Umland fährt, wird es besser.
Sagt Sven, und tatsächlich habe ich das auch so schon gehört und gelesen, dass beispielsweise Fiebersäfte, um die ging es ja gerade für Kinder, die dann sehr wichtig sind, wenn die eine akute Infektion haben und hohes Fieber, dass die in den Niederlanden, in Österreich und wie Sven berichtet auch in Italien offenbar relativ easy zu bekommen sind, was wohl daran liegt, dass da besser dafür gezahlt wird. Also für Hersteller ist es attraktiver, nach da zu verkaufen als nach Deutschland. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht oder ganz andere? 0331 70 99 111.
Radio 1. Die Weber mit Katja Weber.
Wir sprechen heute über Medikamente, über Präparate, die aktuell fehlen in Apotheken oder nur über Umwege zu beschaffen sind. Und unser Hörer Stefan aus Prenzlauer Berg meint, macht euch mal locker.
Also ich weiß es aus meinem Umfeld, wo wirklich Leute Medikamente brauchen. Da gab es mal Medikamentenmangel, aber da liegt, glaube ich, 2 bis 3 Jahre zurück. Aber da gab es immer irgendwie eine Lösung. Es gab immer die Möglichkeit, in der Apotheke noch irgendwelche Sachen zu bestellen. Es war jetzt nicht alles so super easy, man konnte nicht zu jeder Apotheke rennen. Aber trotzdem haben sich immer Lösungen ergeben. Und wenn es mal einen Hustensaft irgendwie nicht gibt von einer bestimmten Firma, dann gibt es den von einer anderen. Und wenn man irgendwo mal nachfragt oder andere Sachen macht, dann findet man die Medikamente. Ich meine, die Welt brennt überall. Wir haben Klimakrise, wir haben wirklich echt andere Probleme. Und die Deutschen heulen rum, weil irgendwie eine Apotheke irgendwelche Sachen gerade nicht hat.
Da vermute ich, Stefan, gibt's starken Widerspruch. Allein wenn ich gucke, was bei uns auf Social Media berichtet wird, dass Medikamente gegen Lungenhochdruck fehlen, gegen Diabetes, also da geht's nicht um Kokolores. Aber vielleicht sagen Sie ja auch, ja, stimmt, was Stefan sagt. Auf jeden Fall haben wir wichtigere, vordringlichere Themen. Wir sind hier offen für alles, wollen Ihre Meinung dazu hören unter 0331 70 99 111. Wir haben eingangs zu Beginn dieser Sendung ein paar Tönchen gespielt von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der gesagt hat, es wird diesen Winter, Herbst, Winter nicht so schlimm werden mit dem Mangel verschiedener Medikamente wie im vergangenen. Und da hat sich Stefanie Schneemann gedacht, die ist Apothekerin in Berlin. Rufe ich mal an bei Radio 1, ich muss da dem Minister widersprechen.
Wir haben nicht den Eindruck, dass es daran liegt, dass Eltern zu Hause Säfte horten würden. Wir haben bestimmt jeden Tag verzweifelte Eltern, die weinen, weil ihre Kinder akut krank sind und ihnen keiner helfen kann. Das ist natürlich nervlich aufreibend für die Ärzte, für uns, aber vor allem auch für die Betroffenen. Ja, das betrifft aber bei weitem nicht nur Kinderarzneimittel, sondern genauso Medikamente von Erwachsenen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie irgendein Hersteller derzeit Wirkstoffe wieder in Deutschland produzieren würde, weil das einfach wirtschaftlich gar nicht umsetzbar ist, auch wenn Herr Lauterbach davon träumt.
Sagt Stefanie Schneemann. Ist das auch Ihre Erfahrung oder sagen Sie, nee, ich weiß konkret von Projekten hier bei mir in der Region oder irgendwo in Deutschland, tatsächlich, da macht eine Pharmaproduktion wieder auf oder erweitert ihre Produktion. Auch sowas wäre natürlich interessant zu erfahren in dieser Sendung. Unter 0331 70 99 111. Besonders frustrierend muss es für Apothekerinnen und Apotheker sein, wenn sie ausgerechnet die Medikamente nicht haben, die Kindern helfen sollen. Erwachsene wissen ja, wie schmerzhaft beispielsweise eine Ohrenentzündung sein kann. Wie soll man dann also einem Baby oder einem Kleinkind verklickern, dass das entsprechende Antibiotikum oder Schmerzmittel gerade nicht da ist? Jakob Maske ist Kinderarzt in Berlin-Schöneberg und er ist Sprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte. Schönen guten Morgen, Herr Maske.
Guten Morgen, Frau Weber.
Letzten Herbst war das mit der Versorgung von Babys und Kindern mit Fiebersäften beispielsweise besonders übel. Lässt sich dieser Herbst bislang besser an?
Also das ist die einzige gute Nachricht, die wir haben. Es ist etwas besser als im letzten Jahr tatsächlich. Wir bekommen im Moment, nicht einfach, aber doch, wir bekommen Fieber- und Schmerzsäfte und wir bekommen auch die meisten Antibiotika mit ein wenig weniger Suche als im letzten Jahr.
Mhm. Vorhin habe ich den Ton eingespielt von einer Berliner Apothekerin, die sagte, sie weiß, dass weinende Eltern in den Kinderarztpraxen stehen, weil da Medikamente fehlen.
Ja, die weinenden Eltern sind ein Glück seltener geworden. Die haben wir gerade nicht so viele. Die waren im letzten Jahr auf jeden Fall da. In Berlin war die Situation so, dass man ca. 40 Apotheken durchrufen musste, bis man überhaupt ein geeignetes Medikament hatte. Jetzt sind es nur noch so 5 bis 20 Apotheken, also wesentlich entspannter. Mit einem kranken Kind ist es natürlich auch weiterhin keine schöne Situation. Aber im Moment, wo wir ja auch im Moment noch in einer Phase sind, wo wir kaum Infekte haben, haben wir nicht das Problem, dass wir es gar nicht mehr bekommen, sondern wir haben nur Schwierigkeiten, es zu bekommen.
Sie müssen ja vermutlich, wenn Sie Ihre Rezepte ausstellen, schon drüber nachdenken, gibt's das denn gerade? Ist das verfügbar? Woher wissen Sie denn, was gerade geht?
Das wissen wir nicht. Das ist so wahnsinnig unterschiedlich und auch regional unterschiedlich. Und an einem Tag gibt es den einen Saft, am anderen Tag gibt es den anderen Saft. Also das ist so unterschiedlich, dass wir hier keine geregelten Informationen haben. Und auch hier gibt es keine digitalen Formen, wo jetzt wir informiert werden von Apotheken, weil das einfach auch so kurzlebig ist, die Information.
Diese ungute Entwicklung verdankt sich ja unter anderem auch dem Preisdruck bei Medikamenten und dem soll ja so ein Wortmonster-Gesetz namens Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz den Stecker ziehen. Jetzt lese ich aber just, dass ein wichtiger Hersteller von Antibiotika für Kinder mit Sitz in Deutschland, Infektopharm in Hessen ist das, dass die Produktion einstellen wollen, weil unrentabel. Wie passt das zusammen?
Naja, das passt gar nicht zusammen und das ist auch auf dem Gipfel, den Herr Lauterbach zu diesem Thema veranstaltet hat, ganz klar geworden. Dieses Gesetz ist für die Firmen nicht attraktiv genug, um Anreize zu bieten, weitere Produktionsstätten zu bauen. Im Gegenteil, die Firmen haben angekündigt, ihre jetzt hochgefahrene Produktion auch wieder herunterzufahren, weil es sich für die Firmen einfach nicht lohnt. Und insofern scheint dieses Gesetz eben noch nicht genügend Attraktivität für ja, Wirtschaftsunternehmen zu bieten, die eben aufs Geld gucken und nicht auf die Moral.
Ja, natürlich. Also ich verstehe das komplett. Als Unternehmerin würde ich auch gucken, dass ich am Ende einen Schnitt dabei mache. Und Sie sprechen von Anreizen. Das ist natürlich das Geld, was da den Besitzer wechselt. Das heißt, wir sprechen letztlich von höheren Kosten für die Präparate. Wer will die denn tragen? Ich sehe auch keine Massendemos auf den Straßen für höhere Krankenkassenbeiträge.
Naja, das ist natürlich ein Thema, was nicht so sehr attraktiv ist, dass natürlich auch irgendjemand diese Preise dann bezahlen muss. Mhm. Aber wer eben eine gute Versorgung will, der ist eben mit dem Wort Geiz ist geil, ist eben nicht gut gefahren. Und das haben wir jetzt die letzten Zeiten erlebt mit Rabattverträgen der Krankenkassen etc., die inzwischen ja ausgesetzt sind, aber die alten laufen weiter. Also es gibt zu wenig Attraktivität und wer eine vernünftige Medizin gerade für Kinder und Jugendliche haben möchte, der muss eben auch Geld ausgeben und natürlich geht das unter Umständen auch mit erhöhten Krankenkassenbeiträgen einher.
Da machen Sie sich aber eventuell unbeliebt.
Naja, das ist, bin ja jetzt nicht ich, der sich unbeliebt macht, sondern das ist...
Nein, wenn Sie sagen, wir müssen da mehr Geld ins System bringen und letztlich kommt das über die Sozialbeiträge, Versicherungsbeiträge.
Naja, irgendwo muss das Geld natürlich herkommen und natürlich kann der Staat auch, statt in andere Dinge zu investieren, in die Kinder- und Jugendgesundheit investieren. Damit wären wir sehr einverstanden. Das fänden wir natürlich sehr gut, aber wir wissen auch, dass man nicht einfach in ein Loch fassen kann und da Geld rausholen kann. Also man muss schon sehen, wo das Geld herkommt und wie das finanziert wird. Und das sind halt unangenehme Themen, die man aber angehen muss. Und ich sag mal, im System der Medizin ist genügend Geld drin. Man muss schauen, wo man sinnvoll investiert. Wir sehen Kassen, die unsinnvolle Dinge bezahlen. Und hier muss man vielleicht schauen, ob das so nötig ist und sich vielleicht darauf konzentrieren, wirklich wissenschaftlich nachgewiesene Dinge nur zu unterstützen und das auch dann so den Kassen zu vermitteln, damit nicht unnötiges Geld ausgegeben wird und lieber da investiert wird, wo es wirklich wichtig ist.
Das sagt Jakob Maske, der ist Kinderarzt in Berlin-Schöneberg und er ist Sprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte. Vielen Dank und einen guten Arbeitstag für Sie.
Ja, danke schön. Ja.
Vorhin habe ich einen O-Ton vorgespielt von unserem Hörer Stefan, der sagte, kommt Leute, diese Probleme mag es geben, aber es gibt ja dann doch irgendwie Mittel und Wege nach Rom zu gelangen. Also dann eben doch vielleicht nicht genau das richtige Medikament, aber ein sehr ähnliches zu erlangen. Haben wir nicht ganz andere, viel größere Probleme in diesem Land und weltweit? Und daraufhin hat sich bei uns Ronald gemeldet.
Diabetiker, die ihre Insuline nicht mehr bekommen, die wirklich von Apotheke zu Apotheke rennen und teilweise die Insuline nicht mehr bekommen, auf die sie eingestellt sind. Bluthochdruckpatienten, die wir nicht versorgen können und wo dann erstmal wieder der Arzt eine andere Therapie einstellen muss. Für einen mitteljungen Menschen ist das noch nicht so schlimm, aber für jemanden, der wirklich einen sehr hohen Blutdruck hat, adipös ist und Mitte, Ende 70, sind das schon lebensgefährliche Situationen. Und das muss unbedingt verbessert werden. Und das ist wirklich was anderes im Vergleich zu den Krisen. Das stimmt, aber für deutsche Verhältnisse sind das wirklich dramatische Ausnahmen. Ich bin jetzt auch schon fast 20 Jahre selbstständig und sowas habe ich noch nicht erlebt.
Sagte Ronald, der ist Apotheker. Danke auch für diesen Anruf. Weitere nehmen wir entgegen unter 0331 70 99 111. Steffi hat uns geschrieben, deren Sohn hat Epilepsie, schreibt sie, und ist auf seine Dauermedikamente jeden Tag angewiesen, damit der Medikamentenspiegel konstant bleibt und er am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Vermehrt hatten wir seit diesem Jahr Probleme, die Dauermedikamente über die Apotheke zu beziehen. Wir planen jetzt schon immer lang im Voraus, in der Regel 3 Monate vorher, bevor der eigentliche Bedarf da ist, weil man nie weiß, ob die Medikamente lieferbar sind. Ein Wechsel, schreibt Steffi, auf andere Medikamente ist kaum möglich, weil diese Einstellung auf neue Präparate langwierig ist und immer mit einem Krankenhausaufenthalt verbunden. Epilepsie-Medikamente müssen ganz vorsichtig raus und wieder eingeschlichen werden. Dass die Pharmaindustrie das nicht im Blick hat, macht uns teilweise sprachlos. Rabattverträge von den Krankenkassen mit den Pharmafirmen machen die ganze Sache auch nicht einfacher. Soweit der Bericht von Steffi. Und Eberhard hat bei uns angerufen.
Für mich war das letztendlich gar nicht so lustig, dass es nichts gab. Ich habe eine neue Herzklappe bekommen. Halbes Jahr später durch eine Herzmuskelentzündung, eine Endokarditis. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem, wenn man das mit Penicillin sofort wegkriegt. Es gab aber keins. Und das Blöde ist, dass diese Streptokokken, wenn man nichts macht, ist das letal. Und die 8. Apotheke, da hat dann die Apothekerin gesagt, ich glaube, ich habe da hinten noch eine Großpackung, die ist bestellt. Da hole ich jetzt eine für Sie raus und bringe das dem Kunden bei. Da habe ich aufgeatmet, aber da habe ich geschwitzt.
Ja, das glaube ich. Das ging dann in dem Falle gut aus, was Eberhard beschrieben hat. Also wie ist es bei Ihnen? Haben Sie ähnliche Erlebnisse in Apotheken? Ich freue mich natürlich auch über Geschichten, wenn Sie erzählen, das und das war lange schwierig, läuft jetzt aber gut. Könnte ja auch sein. 0331 70 99 111. Es gibt nicht den einen Grund für Versorgungsengpässe bei Medikamenten. Es sind viele verschiedene Gründe, die sich dann wiederum auch noch teils gegenseitig verstärken. Manche Wirkstoffe kommen beispielsweise aus nur einem Land oder vielleicht sogar aus nur einer Fabrik, zum Beispiel in Indien oder in China. Dazu kommen Corona und auch immer noch die Nachwehen der Pandemie, gestörte Lieferwege, aber auch gestiegene Energiepreise und Inflation. Manchmal fehlt noch gar nicht mal das Medikament, aber das medizinische Glas, in das Präparat eigentlich reingehören würde, die Pappschachtel, in die es reingehören würde, oder der Tropfer, die Pipette, die es braucht, um dieses Medikament zu portionieren. Also ein Bündel von Problemen. Und was gegen die zu tun ist, bespreche ich mit Andrew Ullmann. Der ist ausgebildet als Facharzt für innere Medizin und er ist gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Schönen guten Morgen, Herr Ullmann.
Hallo, Frau Weber.
Es sind wirklich tausende von Problemen, aber ich möchte eins rausgreifen. Der Ort der Produktion. Wir produzieren zu wenige Medikamente selbst in Deutschland oder wenigstens innerhalb Europas. Und wir sind viel zu abhängig von Produktionsstätten weit weg, zum Beispiel in Indien. Wie lässt sich das deglobalisieren?
Ich glaube, die Globalisierung per se ist ja nichts Verkehrtes. Es ist die quasi Monopolisierung, die da stattgefunden hat. Und da sind wir mit sehenden Augen hineingegangen. Die Arzneimittelknappheit, gerade bei Generika, die sogenannten Medikamente, die ja nicht mehr einen Patentschutz genießen, sind ja preiswerte Medikamente. Mhm. Und wir haben das global als Problem. Es ist ja nicht nur ein deutsches Problem, sondern ein europäisches, nordamerikanisches Problem, an diese Medikamente heranzukommen. Und dieses Problem kennen wir schon seit über 15 Jahren und da ist nichts gemacht worden. Jetzt gilt es natürlich, der Begriff heißt ja Diversifizierung der Lieferketten, dass wir mehrere Anbieter haben müssen, um dann auch die Sicherheit zu haben, dass diese Medikamente auch entsprechend geliefert werden. Das klingt viel einfacher, als das gemacht ist bisher. Und wir müssen halt jetzt sehen als Europäer, wie wir eigentlich die Produktion zum Teil, es muss ja nicht alles nach Europa, es kann auch in Nordamerika sein, zurückholen, damit wir auch hier verschiedene Lieferketten haben, damit die Arzneimittelversorgung auch gewährleistet ist von ganz einfachen Medikamenten, von Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Medikamenten bis hin zu Antibiotika oder Chemotherapeutika.
Okay, also Sie sagen, wir müssen diversifizieren, muss nicht unbedingt nach Deutschland, könnte aber durchaus oder Europa oder Nordamerika. Aber Produktionsstätten eben auf diesen Kontinenten sind viel kostspieliger als die in Indien oder China. Und wenn jetzt der deutsche Staat zum Beispiel die Produktion von Halbleitern bei Magdeburg fördert mit bis zu 10 Milliarden Euro, müsste da nicht auch für die Produktion von, sagen wir, Antibiotika für Kinder, müsste da nicht auch kräftig Geld reingesteckt werden?
Nein, die Pharmaindustrie ist ja durchaus bereit, auch in Deutschland zu investieren, Produktionsstätten auch hier entstehen zu lassen. Nur wir müssen auch die entsprechenden, wirtschaftlichen Perspektiven anbieten, dass auch hier die Bereitschaft auch existiert, für Medikamente, die im Centbetrag sind, auch durchaus mehr bezahlen zu müssen. Das ist sicherlich kontraproduktiv zu unseren Sparpolitik, die wir auch in der Gesundheitswesen ja auch betreiben wollen. Nur ich glaube, das ist Sparen an der falschen Stelle. Subventionen, sagt sogar die Pharmaindustrie, brauchen sie nicht. Sie müssen nur auch Klarheit haben, dass sie auch zu anderen Preisen, die natürlich nicht übertrieben sein dürfen, da muss man natürlich, da haben wir ja Kontrollmechanismen in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern, aber das so gewährleisten, dass auch hier es sich lohnt, Produktionsstätten wieder aufzubauen in Deutschland oder in Europa, die wir auch schon früher mal hatten.
Mhm. Nun ist es tatsächlich so, Sie sprechen von den Preisen, dass der Preisdruck im deutschen Markt enorm ist. Viele Hersteller, die verdienen mit ein und demselben Medikament in Österreich oder in den Niederlanden mehr als bei uns. Dann würden sie auch lieber im Ausland verkaufen, oder? Ist logisch.
Ja, logisch. Das ist der entsprechende Markt. Wir haben auch einen freien Markt, das natürlich auch sehr reguliert ist bezüglich der Preisbindungen. Da haben wir jetzt im Bund ja auch entsprechende, sage ich mal, diesen Druck aus dem Kessel genommen, dass diese verschiedenen Rabattverträge, die existieren oder Reduktion der Preise vom Festbetrag her betrachtet oder Zuzahlungen aufgeweicht haben, damit auch dieser Preiskampf nicht dadurch ausartet und dadurch zum Medikamentenmangel kommt. Wir werden auch das Gesetz gilt ja jetzt schon. Das heißt, wir werden ja auch trotzdem, weil einfach die Lieferungen nach Europa oder nach Amerika aus dem asiatischen Raum nicht hundertprozentig immer gegeben ist, kann es dann durchaus auch dann noch zu Mangelsituationen kommen. Aber ich bin da optimistisch, dass es nicht so extrem sein wird wie letztes Jahr.
Kommen wir nochmal zurück zu den Produktionsanlagen. Die müssen ja erstmal geplant werden, die müssen gebaut werden. Das alleine ist in Deutschland schon keine ganz einfache Übung. Sie braucht auch Fachleute dann, um sie zu betreiben. Jetzt sprechen wir ja auch schon seit Jahren davon, auch nicht erst seit dem letzten Winter, dass mehr hier produziert werden müsste. Ist denn seither schon ganz konkret irgendwo eine Fabrik entstanden?
Wir haben in der Corona-Krise ja erlebt, die Firmen, die auch schon eigentlich dabei waren zu schließen, wieder aufgemacht worden sind. Ich nenne Marburg als Beispiel, wo BioNTech ja auch Produktionsstätten hatten. Wir haben auch
neue. Aber das ist ein singulärer Fall.
Nee, es gibt auch durchaus in Tübingen auch Pharmafirmen, die da aufgebaut worden sind. Wir haben auch kleinere Firmen. Nichtsdestotrotz reicht das nicht aus. Insgesamt, wir sprechen jetzt hier natürlich von patentierten Medikamenten, von innovativen Medikamenten, die dann auf den Markt kommen. Aber Sie haben schon völlig recht. Wir sind bürokratisch überbordend in Deutschland. Sie haben gesagt, Produktionsstätten zu genehmigen ist eine Sache. Das kann auch schneller gehen. Das haben wir das ja auch in Marburg ja erlebt. Und das sollte eigentlich als Standard werden, aber versuchen Sie mal eine Baugenehmigung zu bekommen, die alle Umweltbedingungen auch erfüllen müssen, was auch machbar ist. Aber die Bürokratiemühlen dauern lange und da sind wir auch dabei, mit dem Bürokratieentlastungsgesetz hier die Situation zu entschärfen, damit auch hier die Genehmigungsverfahren schneller ablaufen können.
Wenn in Deutschland produziert wird, das haben Sie vorhin schon gesagt, dann wird's teurer. Wer zahlt die Mehrkosten?
Ich habe ja nicht gesagt, dass es alles teurer werden muss. Es sind sicherlich, ob wir jetzt für eine Tablette, sage ich mal, 30 Cent zahlen und dann anschließend 50 Cent zahlen, ist ein Anstieg von 60%. Das klingt erst einmal viel, wird aber im Gesamtbudget meines Erachtens nicht so schwer in die Waagschale hineinfallen, damit da hier ein Ungleichgewicht wird. Wir müssen halt auch sehen, unser Gesundheitssystem ist eines der teuersten der Welt, relativ ineffektiv. Und hier müssen wir diese Unwuchten, die wir haben, natürlich auch ausgleichen. Es kann nicht immer nur Beitragssteigerung bedeuten.
Wie ist der Knappheit in der Versorgung mit Medikamenten politisch zu begegnen? Das waren Ideen dazu von Andrew Ullmann, er ist FDP-Gesundheitspolitiker im Bundestag. Haben Sie besten Dank für das Gespräch, Herr Ullmann.
Ich danke auch Ihnen, Frau Weber.
Gemeldet bei uns hat sich Steffi.
Also ich finde die ganze Diskussion so ein bisschen am Thema vorbei, ganz ehrlich. Weil wir müssen ja zuerst mal festhalten, viel zu viele Menschen nehmen viel zu viele Medikamente, die sie überhaupt nicht nehmen müssen. Also insofern wäre es ja erstmal dringend geboten zu hinterfragen, welche Medikamente sind tatsächlich für wen sinnvoll und wichtig oder halten wir dann nicht nur mit unserem Medikamentenkonsum ein System am Laufen, das dringend überarbeitet gehört.
Vorhin hatten wir schon mal eine ähnliche Eingabe, Steffi. Ich wage mal den Widerspruch. Wir kriegen viele Mails und auch auf Social Media lese ich ganz viel von Menschen, die berichten zum Beispiel über Epilepsie bei ihren Kindern. Und da ist nicht die Frage, ob das zu viel oder angebracht ist, sondern ja, die brauchen diese Medikamente. Aber vielleicht finde ich ja noch die Zeit, in dieser Sendung da ein paar Mails nochmal vorzulesen. Jetzt erstmal Musik von Julia Stone. Fire in me. Ich habe ja vorhin angekündigt, dass ich auch einige Mails bekommen habe von Menschen, die Medikamente dringend brauchen oder deren Angehörige. Das ist bei Ina der Fall, da betrifft es die Tochter, die hat eine Epilepsie, schwer zu regulieren, schreibt Ina. Und schon seit die Tochter ein Baby ist, benötigt sie entsprechende Medikamente. Das hat bislang auch ganz gut geklappt, also sie fühlen sich gut umsorgt. Aber sie erleben in den vergangenen Jahren immer wieder, so schreibt es Ina, Lieferengpässe. Dann gibt es am Ende die Medikamente in einer Packung aus Griechenland oder Polen, überklebt mit Infos auf Deutsch. Im Sommer gab es wieder das Problem, dass eins ihrer Medikamente auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar war. Durch eine Medikamentenumstellung haben wir das Präparat erfolgreich ausgeschlichen. Das Problem ist erstmal aus dem Weg. So geht es aber natürlich nicht immer. Und es ist erschreckend, dass in einem Land wie Deutschland Medikamente wochen- oder monatelang nicht verfügbar sind. Das sollte so nicht sein. schreibt Ina. Und dann ergänzt sie noch, dass sie in gewisser Weise auch einen Doppelblick aufs Thema hat, denn sie schreibt noch, ich arbeite zudem als Krankenschwester in einem Krankenhaus und da sind in den letzten Jahren immer wieder Lücken im Apothekenschrank. Und wenn sie nachfragt, dann gibt's die Rückmeldung nicht lieferbar. Traurig, Ausrufungszeichen, schreibt Ina. Dann hören wir uns noch an, was Bernd gesagt hat. Der hat bei uns angerufen unter 0331 70 99 111.
Ergänzend an das, was vorhin war, dass in Holland und so die Medikamente preiswerter sind und auch noch zu kriegen sind. Ich bin hier aus Sachsen. Viele meiner Bekannten und Freunde fahren in die Tschechei bzw. nach Polen und dort sind die Medikamente teilweise um die Hälfte billiger. Also da muss ja auf dem Weg von China bis hierher schon jemand gewaltig die Hand aufhalten.
Wir diskutieren in dieser Sendung über Mangel oder über Lieferengpässe bei der Versorgung mit Medikamenten. Und dazu angerufen hat uns René.
Solange wie das System auf den Maximalprofit ausgerichtet ist im Gesundheitswesen, ganze Infrastruktur in Deutschland, wird sich an dieser Misere nichts ändern. Im Gegenteil, es wird noch schlimmer werden.
Meint René. Und angerufen bei uns hat auch Andreas.
Ich sehe im Moment noch, dass die Rolle der Krankenkassen nicht ausreichend hier bewertet wird. Ich denke, dass da ein wichtiger Hemmschuh ist, würde aber auch den Herrn Lauterbach bzw. seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitten, den Druck auf die Pharmaindustrie zu erhöhen, die Sachen in Deutschland zu produzieren. Im Zweifelsfalle einfach eine der Pharmafirmen staatlicherseits zu übernehmen und konsequent in Deutschland diese Wirkstoffe zu produzieren. Also ich selbst persönlich bin nicht betroffen, arbeite aber in der Psychiatrie und merke dort, dass wir wirklich das, was vorhin angesprochen ist, wir müssen zaubern, es gibt bestimmte Sachen nicht mehr, da müssen wir versuchen, das irgendwie zu ersetzen. Es ist ein sehr großer Zusatzaufwand und wir können auch leider nicht immer die gewünschte Wirkung dadurch erzielen.
Wir haben eine neue Umfrage gestartet auf radio1.de. Wir fragen Sie, sollte die Abgabe von Medikamenten stärker beschränkt oder reguliert werden? Bislang haben sich da mehr als 50% entschieden für nein, das bringt nichts. Aber Sie können da Ihr Jota dazu tun. Gehen Sie auf radio1.de, vielleicht müssen Sie noch runterscrollen, dann sind Sie da. Sollte die Abgabe von Medikamenten stärker beschränkt werden, ist die Frage. Fast 3 Stunden lang haben wir heute gesprochen über Medikamentenmangel in deutschen Apotheken. Sie haben uns Ihre Erfahrungen damit geschildert. Vielen Dank für die vielen Anrufe. Eine solche Erfahrung, eine einschlägige, hat Eberhard gemacht.
Für mich war das letzthin gar nicht so lustig, dass es nichts gab. Ich habe eine neue Herzklappe bekommen, ein halbes Jahr später durch eine Herzmuskelentzündung, eine Endokarditis. Das ist eigentlich überhaupt kein Problem, wenn man das mit Penicillin sofort wegkriegt. Es gab aber keins. Und das Blöde ist, dass diese Streptokokken, wenn man nichts macht, ist das letal. Und die 8. Apotheke, da hat dann die Apothekerin gesagt, ich glaube, ich habe da hinten noch eine Großpackung, die ist bestellt. Da hole ich jetzt eine für Sie raus und bringe das dem Kunden bei. Da habe ich aufgeatmet, aber da habe ich geschwitzt.
Hat Eberhard berichtet. Dann haben wir zu Beginn der Sendung gehört den SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der meint, ja, Engpässe können auch diesen Herbst und Winter wieder auftreten. Die würden aber im Hinblick auf viele Medikamente nicht so gravierend werden wie in der Herbst-Wintersaison davor. Daraufhin gab es Widerspruch von vielen Apothekern und Apothekerinnen, die heute bei uns angerufen haben. So auch Widerspruch von Steffi aus Berlin, die beobachtet, den Trend. Sie sagt, es wird immer schwieriger, an bestimmte Medikamente zu kommen.
Wir haben nicht den Eindruck, dass es daran liegt, dass Eltern zu Hause Säfte horten würden. Wir haben bestimmt jeden Tag verzweifelte Eltern, die weinen, weil ihre Kinder akut krank sind und ihnen keiner helfen kann. Das ist natürlich nervlich aufreibend für die Ärzte, für uns, aber vor allem auch für die Betroffenen. Ja? Das betrifft aber bei weitem nicht nur Kinderarzneimittel, sondern genauso Medikamente von Erwachsenen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwie irgendein Hersteller derzeit Wirkstoffe wieder in Deutschland produzieren würde, weil das einfach wirtschaftlich gar nicht umsetzbar ist, auch wenn Herr Lauterbach davon träumt.
Vorschläge oder Ideen in Richtung Lösung gab es auch hier beispielsweise von Markus.
Die Österreicher haben das ja so gemacht. Gibt es die Firma Novantis, die dort Penicillin herstellt seit 75 Jahren und die haben die Produktion erhöht. Und zwar ist da der Staat eingestiegen, hat 50 Millionen Euro Kapital gegeben. Damit haben die ihre Produktionsstätten ausgebaut und die sind theoretisch und praktisch heute in der Lage, Gesamtwesteuropa mit Penicillin zu versorgen. Also die Idee, dass der Staat eine direkte Zuschüsse oder Beteiligung oder wie auch immer an solchen Firmen macht, das wäre vielleicht auch mal eine Idee für Deutschland, für Herrn Lauterbach.
Sagt Markus. Gesprochen haben wir auch mit einem Kinderarzt, mit Jakob Maske, der ist auch Sprecher für den Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte. Der meint, aktuell sei die Situation ein bisschen besser als im vergangenen Herbst und Winter. Da meint er, da musste man dann etwa so 40 Apotheken abtelefonieren, um dann ein geeignetes Medikament für ein krankes Kind zu bekommen. Trotzdem sagt er, ist mit dem, Achtung jetzt festhalten, Arzneimittel, Lieferengpass, Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz noch nicht genug getan.
Das Gesetz ist für die Firmen nicht attraktiv genug, um Anreize zu bieten, weitere Produktionsstätten zu bauen. Im Gegenteil, die Firmen haben angekündigt, ihre jetzt hochgefahrene Produktion auch wieder herunterzufahren, weil es sich für die Firmen einfach nicht lohnt. Und insofern scheint dieses Gesetz eben noch nicht genügend Attraktivität für Wirtschaftsunternehmen zu bieten, die eben aufs Geld gucken und nicht auf die Moral.
Also der Schlüssel ist Anreiz, sagt er. Und er hat geschildert, ein Problem sei auch das Krankenkassensystem in Deutschland. Haben wir auch vielfach gehört hier von Apothekern und Apothekerinnen, wie mühselig mitunter die Kommunikation und dann auch das Abrechnen mit den Kassen ist. Last not least habe ich hier mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der FDP gesprochen, mit Andrew Ullmann. Der ist selbst Facharzt für Innere Medizin und der meint, ja, blöde, unbequeme Wahrheit ist, wir müssen auch bereit sein, höhere Preise zu zahlen.
Die Pharmaindustrie ist ja durchaus bereit, auch in Deutschland zu investieren, Produktionsstätten auch hier entstehen zu lassen. Nur wir müssen auch die entsprechenden, wirtschaftlichen Perspektiven anbieten, dass auch hier die Bereitschaft auch existiert, für Medikamente, die im Centbetrag sind, auch durchaus mehr bezahlen zu müssen. Das ist sicherlich kontraproduktiv zu unseren Sparpolitik, die wir auch in der Gesundheitswesen ja auch betreiben wollen. Nur ich glaube, das ist Sparen an der falschen Stelle.
Sie wissen, schätze ich mal, wie diese Sendung funktioniert, nämlich mit Ihren Themen. Also, Sie sind sauer über einen Sachverhalt, mag er klein, bei Ihnen vielleicht im Kiez sein oder groß, weltumspannend. Oder aber es gibt ein Thema, das Sie sehr beschäftigt, bei dem Sie denken, das beschäftigt nicht nur mich, das ist relevant für viel mehr Menschen. Dann schreiben Sie uns gern eine Mail dazu und beschreiben uns, worum es geht und was Ihre Perspektive aufs Thema ist. Und dann würden wir gegebenenfalls eine 3-stündige Sendung daraus backen. Also schreiben Sie uns, was Sie bewegt, was Sie hier diskutiert wissen möchten, wozu Sie vielleicht auch die Meinung der erweiterten Radio 1 Gemeinde interessiert. Die Mail geht bitte an dieweber@radio1.de. Schon mal vielen Dank dafür.